Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, planen vielleicht gerade jetzt die nächste Reise nach Prashanthi Nilayam. Also Flugticket, Visum, Koffer packen und los. Aber so einfach ist das nicht für jeden von uns. Dieses Jahr habe ich in Prashanthi Ruth Müller kennengelernt und obwohl ihr selbst die tägliche Routine nicht leicht fällt, nimmt sie doch diese für sie mühselige Reise auf sich und sie ist Baba für jede noch so kleine Hilfe dankbar. Davon wird sie uns heute erzählen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Ja, liebe Ruth, ich freue mich, dass du so kurz vor deiner Abreise noch Zeit für ein Gespräch hast. Erzähl uns doch mal von deinem Weg zu Sai Baba. Der begann ja schon vor vielen, vielen Jahren.
Richtig. Ich weiß noch, die Person, die mir zum allerersten Mal, wo ich ein Bild von Sai Baba gesehen habe, das war in München, in Schwabing. Das ist ein Stadtteil von München. Da habe ich jemanden kennengelernt auf einer Reise nach Tessé. Tessé ist ein kleines Dorf in Frankreich. Dort lebt ein ökumenischer Orden von Männern, also viele, viele Männer aus den unterschiedlichsten christlichen Religionen aus der ganzen Welt. Frère Roger war der Begründer, der ist mittlerweile gestorben. Und auf einer Reise dorthin habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Und der hat mich damals zu einem Treffen eingeladen. Und dort habe ich das erste Mal ein Bild von Sai Baba gesehen. Das war im Jahr 1980 oder ja. Es ist schon wirklich lange, lange her.
Und hast du gefragt, wer ist das oder wie war das?
Nee, das habe ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das dann weitergegangen ist. Was ich noch weiß, ist, wieder mehrere Jahre später habe ich dann einen anderen Freund gefunden und der hat mich dann das allererste Mal mitgenommen in die Boschitzrieder Straße ins Zentrum in München.
Und da hast du das Bild von Baba gesehen und dich daran erinnert, dass du das Bild schon mal gesehen hast?
Weiß ich nicht mehr. Habe ich keine Erinnerung mehr.
Okay, und wie war das im Zentrum?
Ich musste halt dann da runter in den Keller. Also ich will vielleicht noch dazu sagen, dass ich eine körperliche Behinderung habe und dass ich einen elektrischen Rollstuhl benutze und dass ich halt, wenn Treppen sind, na gut. Also ich musste halt wegen meiner Behinderung, brauchte ich dann da halt auch Hilfe im Zentrum, da runter zu kommen und wieder hoch. Wobei damals konnte ich noch Treppen steigen. Also kann ich heute, glaube ich, auch noch. Ich mache es halt nicht mehr so oft und nicht mehr so gerne. Und tragen lassen wollte ich mich auch noch nie oder nicht so gerne. Nur von ganz bestimmten Leuten. Ja, und was mir sehr gut gefallen hat damals im Zentrum, das war eben das gemeinsame Singen, weil ich schon immer sehr, sehr gerne gesungen habe. Also habe ich schon, seitdem ich denken kann, singe ich sehr gerne. Ich singe auch heute bei mir in der Kirchengemeinde im ökumenischen Chor mit, also ganz unabhängig von Baba und Sai-Zentrum und so weiter. Und das hat mir besonders gut gefallen, das gemeinsame Singen.
Das ist jetzt ja 30 Jahre her. Es musste dich ja noch irgendwas anderes an Baba fasziniert haben, dass du seit 30 Jahren dabei bist.
Also ich bin immer gerne hierher gekommen und ich bin immer gerne ins Zentrum gegangen und auch zum Singen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mich so mit dieser Organisation, sage ich mal, so verbunden fühle. Also ich habe halt irgendwann, das war dann glaube ich so bei der ersten Reise, die ich hierher gemacht habe, die habe ich ja damals dann auch ganz alleine gemacht Und ich glaube, vorher noch habe ich die Monika kennengelernt, die Monika Müller. Und die Monika hat eben, habe ich viel mit der Monika gesprochen damals und habe ich halt so gesagt, ja, soll ich vielleicht einen Aushang machen? Es gibt in München zwei Gruppen zum Singen. Und ich habe bei beiden Gruppen einen Aushang gemacht, dass ich eine Begleitung für diese Reise, für diese erste Reise suche. Also es hat sich eine Person hat sich gemeldet und es hat dann aber aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Keine Ahnung. Dann habe ich halt nochmal mit der Monika geredet und habe gesagt, Monika, es hat sich jetzt irgendwie keiner gemeldet. Soll ich jetzt die Reise nicht machen oder soll ich alleine fahren? Und die Monika hat dann gesagt, fahr alleine. Er wird dich beschützen.
Da müssen wir vielleicht noch erwähnen, dass Monika auch auf einen Rollstuhl angewiesen ist.
Ja, und dann bin ich wirklich das erste Mal in meinem Leben hierher gereist, ganz allein. Und die Monika hatte dann hier im Ashram, also wir haben uns dann da oben bei der Accommodation getroffen. Es war alles gut organisiert, aber das weiß ich alles auch gar nicht mehr so genau. Ah doch, Moment, ich bin von Bombay aus hierher geflogen. Genau. Da war der Flughafen hier noch in Betrieb.
In Puttaparthi meinst du?
Puttaparthi, genau.
Und dann ist man ja immer zweimal erst hier um Puttaparthi gekreist, ne? Und jeder hoffte, auf der richtigen Seite zu sitzen, damit man runtergucken kann.
Genau. Und was ich noch weiß, ist, dass das Flugzeug recht klein war und dass es sehr nettes Personal war und dass ich auf dem Flug von München nach Bombay damals noch saß sogar eine Devotee von hier vor mir im Flugzeug in dieser riesengroßen Maschine. Und da haben wir dann beide gesagt, also hat sie vor allem dann gesagt, ja, das hat Baba so arrangiert, dass du bei mir bist oder ich bei dir. Und das war dann auch sehr, sehr schön. Und das kann ich mich noch gut erinnern. Und dann hatte die Monika auch für die Zeit hier in Prashanthi Nilayam, hatte sie dann jemanden organisiert, die wollte dann mit mir oder ich sollte dann mit ihr das Zimmer teilen. Ging irgendwie 3 oder 4 Tage gut und dann war irgendwie Streit und dann ist sie ausgezogen und von da an war ich immer allein im Zimmer. Ich hatte dann zwar oft auch Komplikationen mit der Accommodation, weil ich halt auch so ein großes Zimmer, gerade immer über Weihnachten, ich bin halt immer über Weihnachten und Silvester hergekommen und der Ashram war wirklich super voll. Und da habe ich mich schon ein bisschen geschämt.
Naja, aber du brauchst ja mit deinem Rollstuhl, der nimmt ja wirklich viel Platz weg, ne?
Nicht wirklich. Also wir sind ja jetzt zu zweit im Zimmer und es geht gut. Also es ist kein Problem. Man kann das Zimmer zu zweit auch gut, das ist wirklich kein Problem. Die Zimmer sind wirklich groß genug, dass man da zu zweit sein kann. Also die, mit der ich jetzt das Zimmer teile, sagt das auch. Ist kein Problem.
Also, du fandest das Singen im Zentrum toll, aber warum hast du dich dann auf diesen für dich doch wirklich beschwerlichen Weg im Rollstuhl nach Indien aufgemacht?
Also ich habe dann schon irgendwann auch, also gerade bei der ersten Reise, auch mit dieser Frau, mit der ich das Zimmer hatte, da habe ich dann gemerkt, das hat alles Baba so arrangiert. Das sollte alles so kommen, dass ich ja auch alleine bin im Zimmer und dass ich ihm dann auch so begegnen kann. Und was ich jetzt gerne erzählen möchte, ist mein allererster Darshan. Also das war so, also die Rollstuhlfahrerinnen hatten damals immer noch den Platz hinten an der Wand, so aufgereiht wie so Perlen auf der Schnur. Und da standen wir und der Platz vor uns, dann kamen so ganz viele junge Brautpaare hierher in den Ashram, in die Saikul-Wandhalle. Und damals hat Baba noch Padnamaskar, durften die Leute noch machen bei ihm. Und wir standen da hinten so aufgereiht und vor uns auf dem Platz waren mindestens 5 Reihen Bräute mit so rot-goldenen, sehr, sehr prächtigen Saris. Und die saßen in so Doppelreihen immer gegenüber. Und Baba ist dann zwischen diesen jungen Frauen auf uns zugekommen. Ist er so gegangen, die Frauen durften seine Füße berühren. Und die erste Reihe, durch die er gekommen ist, führte genau auf mich zu. Und da hat er mich so angeschaut, so mit so einem Blick von, ich kenne dich besser und länger als irgendjemand sonst auf dieser Welt. Und da war mir klar, das ist Gott, der da zu mir kommt, mich anschaut und mich so meint, wie ich bin. Auch mit meiner Behinderung, mit meinen Mängeln, mit meinen angeblichen Mängeln, aber auch mit all meinen Stärken und mit allem, was ich gut kann und mit allem, was ich weniger gut kann. Und das war so für mich die erste wirkliche Begegnung. Es waren auch viele ganz schlimme Sachen, die ich erlebt habe. Und ich habe dann irgendwann damals, also das war dann auch bei der zweiten Reise nochmal so, habe ich immer gedacht, da will er mir jetzt irgendwas sagen. Also ich hatte dann auch mit einer anderen Kontergan-Frau Kontakt hier im Ashram.
Also du bist Kontergan geschädigt?
Ich bin Kontergan geschädigt und das hat er alles immer irgendwie so arrangiert, dass das irgendwie immer so, das sollte immer irgendwie so sein. Ich kann das nicht so, also es war auch immer ganz tief und ich habe immer auch, also einmal habe ich dann auch so sehr Durchfall gehabt und viele, viele Magen-Darm-Probleme. Und einmal war ich auch hier mit dieser ganz großen Seva-Reise von Deutschland aus, waren wir über 100 Devotees, die dann für Baba singen durften. Da war ich dabei. Und das waren also ganz viele verschiedene kleine Erlebnisse, die mir immer wieder gezeigt haben, auch so punktuell, das will ich so, dass das so passiert, wie es jetzt passiert. Also er hat mir dann auch immer irgendwie Leute geschickt, die mir geholfen haben, zum Beispiel. Und ich habe dann so gemerkt, dass ich viel zu viel Energie für die äußerlichen Sachen aufwende, also für Kleidung und Essen. Und dann ist mir auch jetzt immer wieder noch, fällt mir der Spruch aus der Bibel oder der Satz aus der Bibel ein. Seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und ihr himmlischer Vater ernährt sie doch. Und seht die Lilien auf dem Felde, sie sorgen sich nicht und ihr himmlischer Vater kleidet sie doch. So ähnlich. Und es steht irgendwo im Neuen Testament und es ist, glaube ich, ein Gleichnis, was Jesus da erzählt seinen Jüngern. Und zum Beispiel dieser Darshan mit diesen unglaublich prächtigen Bräuten, das sind so ganz junge Mädchen damals, also die waren maximal 14 oder 13 und die waren eigentlich noch gar keine Frauen, sondern es waren wirklich Mädchen. Und was mich da auch so beeindruckt hat, war diese unglaubliche Pracht mit diesen rot-goldenen Saris, ja. Und das hat mich so erschreckt auch, weil man ja auch weiß, wie das hier mit den Frauen und Mädchen abläuft und so weiter. Sie guckten auch so ganz ernst und es hat mich so erschreckt, dann mag ich da irgendwie gar nicht glauben, dass Gott gerecht ist oder so. Aber er ist es ganz sicher. Ja.
Sei Baba Love Song.
Was ist Baba für dich?
Er ist für mich Gott, der auf die Welt gekommen ist oder der auf der Welt war in dieser Form, um den Menschen zu helfen. Und ich glaube, dass jeder, der sich darauf einlässt, dass er diese ganz tiefen Erfahrungen auch machen kann. Auch ohne hierher zu kommen, hierher nach Prashanthi Nilayam. Man muss nicht hier nach Prashanthi Nilayam kommen, um das zu erleben. Das glaube ich. Also ich glaube auch, dass er jetzt immer noch, nachdem er diese Form verlassen hat, dass er da immer noch wirkt. Das glaube ich. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass er Leute wie mich, ich habe ja auch eine etwas ungewöhnliche, ich bin ja relativ ungewöhnlich gewachsen durch meine Behinderung. Und ich glaube auch, dass es bestimmte Personen gibt, das möchte ich jetzt nicht genauer erklären, die auch glauben, dass wenn jemand so wie ich oder andere Leute mit Behinderung hierher kommen, dass sie dann sozusagen von diesem Leiden und Gebrechen geheilt werden. Im Sinne von, die ist dann normal gewachsen, angeblich, also so wie halt man sich das vorstellt, und sie kann dann wieder gehen oder sie kann gehen. Ich konnte ja noch nie gehen. Und ich glaube, dass Baba, das ist eine sehr, sehr begrenzte und sehr menschliche Denkweise. Und ich glaube, dass die Heilung anders passiert, nämlich im geistigen und im seelischen Bereich. Und dass es völlig egal ist, ob du im Rollstuhl sitzt oder an Krücken gehst oder fliegen kannst. Das ist egal. Also ich behaupte, dass ich heiler bin als so mancher, der auf zwei Beinen durchs Leben geht. Ja? Oder der nur unter Anführungszeichen einen Rückenschaden hat oder eine Krücke benutzt. Das ist egal. Also das glaube ich. Und ich bin ja evangelisch-lutherisch und ich habe einen Konfirmationsspruch, den ich dir ganz genau sagen kann, der heißt, die aber auf den Herrn harren, werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie werden laufen und nicht matt werden. Sie werden wandern und nicht müde werden. Den habe ich mir als Konfirmationsspruch selber ausgesucht. Der ist zwar lang, aber der passt ganz genau für mich. Also auch gerade das mit dem Adler und mit dem Wandern und nicht müde werden. Und dieser Spruch, der begleitet mich schon sehr. Der steht im Jesaja 49 oder das weiß ich jetzt nicht, die Stelle, das Altes Testament. Genau. Und ich glaube, und das sagt Baba ja auch, du sollst ja auch dahin wieder zurückgehen. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, hier in Indien oder hier zu leben. Ich muss immer wieder zurück. Ich brauche auch so bestimmte, ich nenne es jetzt mal Bequemlichkeitspunkte, die brauche ich einfach, um einfach auch noch so, ich führe immer noch ein sehr selbstständiges Leben. Und es geht aber, also das ist wieder mein menschliches, begrenztes Denken, brauche ich so bestimmte Punkte, die brauche ich einfach, um dieses Leben, so wie ich es eben im Moment führen will, führen kann. Genau. Und ich glaube auch, dass es diesmal meine letzte Reise hierher war. Und ich bin sehr, sehr glücklich über die Frau, die mit mir das Zimmer teilt. Die hilft mir unglaublich viel, auch wenn es nur in der Früh die Socken anziehen sind. Und mein Schlüpfer, ich versuche auch vieles immer noch alleine zu machen. Und gute Gespräche. Wir können uns auch gegenseitig gut helfen. Also da kommt auch was zurück. Also sie lehrt mich was und ich lehre sie. Und das ist sehr, also ich bin sehr glücklich mit ihr jetzt in dieser Zeit. Aber ich freue mich dann auch wieder auf zu Hause, auf meine Badewanne und auf mein schönes, breites Bett.
Das glaube ich dir gern. Wer hilft dir denn eigentlich zu Hause? Denn deine Arme sind ja verkürzt und ich stelle mir das Leben dadurch wirklich sehr mühsam vor.
Zu Hause kann ich das. Also da habe ich einfach warmes Wasser und dann bade ich mich oder dusche mich warm. Und dann kann ich die Socken, also ich kann mich auch alleine anziehen. Es dauert halt alles ein bisschen länger, aber das mache ich auch. Zu Hause mache ich das alles. Also ich habe natürlich auch einen Pflegedienst. Zweimal in der Woche gönne ich mir das angezogen zu werden. Aber ich kann mich auch alleine anziehen, ich kann auch alleine zur Toilette gehen. Ich muss es halt alles ein bisschen organisieren, aber das habe ich gut im Griff. Genau.
Als du Baba damals kennenlerntest, warst du ja noch sehr jung.
Richtig. Ich bin jetzt 52, ungefähr 20 Jahre ist es jetzt her, oder?
Du warst also circa 30 Jahre alt. Hat sich dann, und wenn ja, wie hat sich dein Leben durch ihn oder mit ihm verändert? Ist Barbara dir eine Hilfe bei deinen körperlichen Schwierigkeiten oder bei emotionalen oder was auch immer?
Ja, es hat sich was verändert. Manchmal vergesse ich's, mich auch auf ihn zu besinnen und ihm einfach auch zu danken, weil er mir oft ganz oft, also zum Beispiel, wenn ich habe eine Badewanne, das ist ein sehr konkretes Beispiel, ich habe eine Badewanne und die benutze ich, also ich gehe da jeden Tag rein und auch raus ohne Hilfsmittel. Ich hatte vor ungefähr 3 Jahren einen ziemlich schweren Sturz aus dem Rollstuhl und seitdem bin ich ein bisschen ängstlicher geworden. Das war ich sonst nie. Und ich meine, ich werde ja auch nicht jünger. Und jedes Mal, wenn ich geduscht oder gebadet bin, bin ich ja dann nass. Und dann sage ich jedes Mal, wenn ich aus der Wanne am Rausgehen bin, sage ich jedes Mal Om Sai Ram. Und wenn ich dann draußen bin, sage ich wieder Om Sai Ram, danke. Und dann bin ich, also da hilft er mir, das weiß ich, dass ich das auch noch möglichst lange so machen kann. Das ist also ein sehr konkretes Beispiel. Oder wenn ich irgendwo, wenn es irgendwie wegemäßig ein bisschen schwierig ist oder wenn ich jemanden fragen muss um irgendwas oder wenn ich in Eile bin und muss schnell noch, was weiß ich, aufs Klo oder dann sind so konkrete kleine Begebenheiten, wo ich ihm dann auch danke, dass er mir jetzt gerade in dieser kleinen Situation hilft. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, diese Dinge noch möglichst lange alleine tun zu können. Also auch wenn der Pflegedienst kommt, mache ich das trotzdem, gehe ich alleine rein und auch alleine wieder raus aus der Badewanne, weil ich mich da einfach am besten auch waschen kann.
Barber ist nun nicht mehr in seinem physischen Körper. Er hat uns sein Testament hinterlassen. Welche seiner Lehren ist für dich persönlich sehr wichtig. Und welche würdest du dir vielleicht auch für die Menschheit wünschen?
Ich kenne jetzt die ganzen Lehren gar nicht so. Also ich denke, für mich persönlich ist es vielleicht, dass ich einfach auch lernen soll, Hilfe anzunehmen. Und zwar die Hilfe, also jetzt nicht eine Hilfe, die mich sozusagen klein macht und abhängig macht von der anderen Person, einfach diese Hilfe anzunehmen, weil sonst hätte ich nicht diesen Körper. Das ist schon eine Lehre für mich, dass ich da einfach versuche, auch zu unterscheiden. Wer hilft mir? Da habe ich die Person selber ausgesucht. Aber auch wenn jemand kommt und sagt, kann ich helfen? Weil das tue ich ja auch. Also ich versuche dann immer, das auch auf mich von mir her zu denken. Ich biete auch Menschen Hilfe an. Ich frage dann auch, kann ich helfen? Und dann natürlich auch die Antwort, wenn jemand Nein sagt, das auch zu akzeptieren. Das ist ja auch, ich meine, wenn ich frage, dann muss ich auch ein Nein akzeptieren. Und zwar wirklich in Liebe. Und das fällt mir manchmal schwer. Ich bin manchmal patzig und sage dann Nein und stoße die Menschen so weg von mir. Und es hat ja auch was mit Nähe zu tun. Lasse ich mich auf die Person ein. Da ist mir meine Zimmernachbarin auch ein Vorbild zurzeit. Die lässt es zu. Genau. Also das ist, glaube ich, so meine Lehre, was ich lernen soll. Hilfe anzunehmen, aber trotzdem die geistige Unabhängigkeit, die geistig-seelische, mentale Unabhängigkeit trotzdem zu bewahren und nicht meinen Verstand an der Pforte abzugeben. So. Und das würde ich mir wünschen für die Menschheit, dass die Menschheit einfach versteht, dass Hilfe oder dass Behinderung oder dass Begrenztheit, dass das jeder Mensch hat, ob er nun eine Behinderung hat oder keine. Dass es einfach wichtig ist, dass ich mich in meiner Begrenztheit akzeptieren kann und lieben kann, so wie ich bin. Und Baba liebt mich auch so und nicht anders. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste auch für die Menschheit. Und dann glaube ich auch, dass wenn das so passiert, dass dann auch Gerechtigkeit und Frieden Einzug halten könnte oder mehr und dass dann unter Umständen auch dieses Chaos, dass es dann nicht mehr ist oder dass es dann sich eventuell in liebevolle Ordnung verwandeln könnte. Genau.
Was wünschst du dir eigentlich von deinen Mitmenschen? Ich muss gestehen, es ist ja auch für mich manchmal nicht ganz leicht zu wissen. Zum Beispiel haben wir bei uns in der Gegend eine Blindenschule und die Blinden gehen so zügig mit ihrem Blindenstock durch den Verkehr. Soll ich ihnen an einer Kreuzung Hilfe anbieten? Ich bin da auch ganz unsicher. Was würdest du dir wünschen oder wie Menschen dich ansprechen sollten oder lieber doch gar nicht?
Also da gibt es leider, ich kann leider da kein Patentrezept abgeben.
Für dich persönlich?
Für mich auch nicht, für mich persönlich. Also für mich persönlich ist es manchmal so, dass ich froh bin, wenn mich jemand anspricht und fragt, kann ich helfen? Und manchmal, wie halt Menschen dann so sind, sind sie halt, so bin ich auch, sind sie dann irgendwie genervt. Da kann ich leider kein Rezept abgeben, kein Kochrezept. Ja? Also manchmal, da wusste ich immer, okay, wenn ich jetzt eher unfreundlich und ein bisschen genervt und so auf solche Sachen reagiert habe, dann wusste ich, okay, jetzt kommt bald die Periode.
Kennen wir alle.
Ja. Und ich versuche, es ist wirklich immer wieder nur der Versuch, ich kann das auch nur ganz groß hinschreiben, Versuch. Ich versuche dann, mich in die andere Person hineinzuversetzen und mir zu denken, okay, manchmal freue ich mich, wenn mich jemand fragt, kann ich helfen? Und manchmal bin ich einfach genervt. Und ich wünsche mir oft, dass ich dann den Menschen sagen kann, nein, danke, alles in Ordnung. Manchmal gelingt es mir halt nicht. Also es tut mir leid, ich kann da nichts, keine genaue Antwort geben.
Thank you.
Du hast vorhin erwähnt, dass du in deiner Kirche aktiv bist und auch im Chor singst. Nun ist doch gerade Weihnachten neben Ostern das wirklich große Fest für jeden Chor. Sicherlich wirst du gefragt, warum du gerade dann immer verreist bist. Was sagst du eigentlich, wohin du fährst? Denn jeder kann sich ja auch vorstellen, wie anstrengend eine so lange Reise für dich ist. Und fragen sie dich dann eventuell, was machst du da? Was erzählst du da?
Also ich sage, dort wird auch Weihnachten gefeiert und es ist mir auch wichtig, Weihnachten zu feiern. Und also ich gebe ganz offen zu, dass ich auch gerne wegen des Wetters hierher fahre über Weihnachten und Silvester. Und ja, die Reise ist einfach schon relativ stressig, bis ich dann hier bin und bis ich dann wieder zu Hause bin. Aber ich sage zu meinen, also die Leute, die es wissen wollen, zu denen sage ich, fahre in einen Ashram. Dann wollen die Leute manchmal wissen, was ist das, ein Ashram? Dann sage ich, das ist ein Begegnungszentrum. Da kommen Leute aus der ganzen Welt hin. Manchmal fragen sie dann auch, wie viele dann hier sind. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht sagen. Es sind viele, viele, viele Menschen aus der ganzen Welt. Und dann sage ich auch, die Leute, die dran glauben, und zu denen gehöre ich auch, die können dort Gott sehen oder konnten dort Gott. Also ich habe dann gesagt, ich glaube daran, dass dieser Sai Baba, dass das Gott ist, der auf die Welt gekommen ist, um den Menschen zu helfen. Und meistens kommen dann keine Fragen mehr. So sage ich das dann. Und dann ist es meistens auch gut. Und dann fragen sie immer oft, fragen sie noch, ja, bist du da noch unterwegs? Sag ich, nein, das ist mit dem elektrischen Rollstuhl eigentlich unmöglich. Ich finde es auch nicht verantwortlich den Menschen in Indien gegenüber, weil hier auch so eine wahnsinnige Armut ist, finde ich es nicht verantwortlich, mit dem elektrischen Rollstuhl durch die Gegend zu reisen. Noch dazu geht es auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass es geht. Also ich habe es noch nie probiert. Und es reizt mich auch gar nicht, ehrlich gesagt, weil ich das, was ich in Indien sehen würde, kann ich hier im Ashram oder auch in Puttaparthi, das sehe ich da. Da brauche ich nicht, es ist auch Stress, brauche ich nicht, will ich nicht. So, ja. Und Weihnachten wird hier ja auch gefeiert. Und ich fand es sogar dieses Jahr besonders sehr ausführliche Weihnachtsfeierlichkeiten. Ja, also von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag war jeden Tag und das habe ich sonst nie. Also ich habe halt erlebt, dass am Heiligabend wurden dann Weihnachtslieder gesungen und am ersten Weihnachtsfeiertag halt dann noch der Chor aus aller Welt und die Kinder so. Ja. Und Baba halt vorne sitzend und den Weihnachtskuchen anschneidend. Und das war's dann. Und am zweiten Weihnachtstag war dann sogar die Dekoration schon wieder weg. Und deswegen fand ich das jetzt alles eher sehr viel. Ja.
Alleluia, we praise God, the poor things are made. Alleluia forever. Alleluia, we praise God in whom all things are made. Alleluia forever. Alleluia, we praise God in whom all things are made. Alleluia forever. Alleluia.
wenn dann vielleicht in Deutschland einer deiner Bekannten doch mal etwas mehr nachfragt, welches Buch würdest du denn als Einstieg empfehlen, um Baba kennenzulernen?
Ja, eigentlich seine Lebensgeschichte. Seine Lebensgeschichte und halt, wie das alles gekommen ist. Ja.
Ich denke auch, dass das für viele Menschen ein guter Einstieg ist. Zum Schluss unseres Gesprächs würde ich so gern nochmal zurückkommen auf etwas, was du mir erzählt hast, als das Mikrofon noch nicht aktiv war. Denn ich denke, das sollten unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt noch hören dürfen.
Genau, eine sehr schöne Begebenheit. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich hier eine Frau aus Australien kennengelernt, Conny, die auch im Rollstuhl sitzt. Und Conny und ich standen des Öfteren zusammen hinten an der Mauer in der Cycle-Wandhalle. Und dann haben wir uns auch immer wieder so ein bisschen unterhalten. Und eines Tages sagte Conny zu mir, "Aren't we lucky? We are waiting for God." Sind wir nicht glücklich zu schätzen? Wir warten hier auf Gott. Und diesen Satz, den werde ich nie vergessen. Der hat mich so tief berührt. Wir saßen halt da und haben eben gewartet, dass er rauskommt aus dem Interviewraum. Und wir haben halt gewartet auf Baba. Und dann hat sie das zu mir gesagt. Und das fand ich so, das kann ich gar nicht beschreiben, dass wir ihn sozusagen sehen dürfen als Gott. Dass wir das begreifen und sehen dürfen, weil ja dann auch die Zeit kommt, wo er eben nicht mehr da ist. Aren't we lucky? We are waiting for God.
Danke, Ruth.
Salam.
Damit ist unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Ich bin Ruth Müller sehr dankbar für den Einblick in ihr Leben und ich bin wirklich voller Bewunderung, wie sie ihren Alltag meistert und dabei dankbar ist für das, was sie alles kann. Ich denke, ein Anlass auch für Sie und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür dankbar zu sein, was Sie alles können dürfen. Und vielleicht in Zukunft ein bisschen weniger nörgeln, wenn nicht alles nach Ihrer Nase geht. Danke, liebe Ruth, für diesen Denkanstoß. Ihr Radioteam verabschiedet sich damit für heute. Am Mikrofon sagt Tschüss, Ihre Evelyn Seliger. Musik.